Sisters, we
Schwestern, wir heißen Sie zur allgemeinen FAV-Versammlung der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen. Ich heiße Julie B. Beck und bin die Präsidentin der Frauenhilfsvereinigung. Wir freuen uns sehr, dass unser geliebter Prophet Präsident Gordon B. Hinckley bei uns ist, ebenso Präsident Thomas S. Monson, der erste Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Auf dem Podium haben ebenfalls Platz genommen Elder Russell M. Nelson und Elder David R. Bettner vom Kollegium der Zwölf Aposteln, Elder Bruce C. Haven von den 70ern, meine Ratgeberinnen Sylvia H. Allred und Barbara Thompson, sowie die Schwestern Susan W. Tanner, Elaine S. Dalton und Mary Ann Cook von der Präsidentschaft der Jungen Damen und die Schwestern Cheryl C. Land, Margaret S. Livers und Vicky F. Matsumori von der Präsidentschaft der Primarvereinigung. Die Musik dieser Versammlung übernimmt ein Chor von FAV-Schwestern aus den Fehlen in South Jordan in Utah unter der Leitung von Mary Lee Webb. Bonnie Godliff begleitet an der Orgel. Zu Beginn dieses besonderen Abends singen der Chor und die Versammelten gemeinsam Herr, unser Erlöser, Nummer 5 im deutschen Gesangbuch. Das Anfangsgebet spricht Jennifer B. Castle, eine PV-Lehrerin aus der Gemeinde Alpine 5 im Pfahl Alpine in Utah.
Our beloved Heavenly Father,
unser geliebter himmlischer Vater, wir sind so dankbar, hier versammelt zu seiner Schwestern, dass wir zu dieser wunderbaren FHV gehören dürfen. Wir sind dankbar für all die Schwestern, die überall auf der Welt versammelt sind, und wir bitten dich, uns alle zu segnen. Und wir bitten dich, dass sie unsere Liebe verspüren mögen. Wir bitten dich, segne die FHV-Präsidentschaft und segne sie mit deinem Geist, damit sie in der Lage sind, die Botschaften mit uns zu besprechen, die sie vorbereitet haben. Wir sind dankbar für deinen Propheten, Präsident Hinckley, und wir bitten dich, ihn zu segnen. Wir sind dankbar für die wunderbare Gelegenheit, hier zusammen zu sein, und bitten dich, dass du mit deinem Geist bei uns bist. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Ich
freue mich nun, zu Ihnen sprechen zu dürfen. Nach meinen Worten singt der Chor, Sehet ihr Völker. Danach hören wir von Schwester Sylvia H. Allred, der ersten Ratgeberin in der FHV-Präsidentschaft, und im Anschluss daran von Schwester Barbara Thompson, der zweiten Ratgeberin in der FHV-Präsidentschaft. Schwester Thompson hat ihre Ansprache vorher aufgezeichnet. Der Chor und die Anwesenden singen jetzt gemeinsam Hoch auf des Berges Höhen, Nummer 4 im Deutschen Gesangbuch. Meine lieben Schwester, ich gehe an diese Aufgabe mit einem Gebet im Herzen heran. Ich habe ein Zeugnis vom wahren Evangelium Jesu Christi. Der Erlöser ist unser Oberhaupt und Vorbild, unser Fels, unsere Stärke und unser Fürsprecher. Jede Rolle, die ich dabei spielen kann, ihm und seinen ordinierten Propheten zu helfen, ist ein Segen für mich. Ich habe die Schwestern dieser Organisation immer sehr lieb gehabt und geschätzt. Ich glaube, dass die Frauen dieser Kirche die besten und fähigsten Frauen der Welt sind. Bitte seien Sie versichert, dass ich Sie, die großartigen Frauen dieser Kirche, sehr lieb habe. Präsident Hinckley hat in einer weltweiten Führerschaftsversammlung gesagt, ich bin mir gewiss, dass es nirgends eine Organisation gibt, die der Frauenhilfsvereinigung gleichkommt. Über 5 Millionen Frauen in aller Welt gehören ihr an. Wenn sie vereint sind und mit einer Stimme sprechen, üben sie eine unermessliche Kraft aus. Es ist ungemein wichtig, dass die Frauen der Kirche fest und unerschütterlich für das eintreten, was nach dem Plan des Herrn richtig und angemessen ist. Ich habe mich mit diesem inspirierten Auftrag intensiv befasst und Antworten darauf gesucht, wie die Frauen in dieser Kirche Präsident Hinckleys Aufforderung erfüllen können. Wie können Sie mit einer Stimme sprechen und fest und unerschütterlich für das eintreten, was richtig und angemessen ist? Im Plan des Herrn gibt es bestimmte Dinge, die die Frauen in der Kirche tun müssen, weil sie Töchter Gottes sind, die erwählt wurden, zu einer Zeit auf die Erde zu kommen, von der als eine sehr schwierigen Epoche der Weltgeschichte gesprochen wurde. Um unseren Teil als Frauen im Plan des Herrn zu tun, müssen wir fest und unerschütterlich für den Glauben eintreten, fest und unerschütterlich für die Familie eintreten und fest und unerschütterlich sein, wenn wir helfen. In diesen drei wichtigen Bereichen, die einen Jünger des Herrn auszeichnen, müssen wir uns besonders hervortun. Durch die FHV gewinnen wir darin Übung, ein Jünger Christi zu sein. Wir lernen, was wir lernen sollen, tun, was er von uns möchte, und werden zu dem, was wir seinen Willen nach werden sollen. Wenn wir uns mit diesem Ziel vor Augen als FHV-Schwestern versammeln, gewinnt die Arbeit der FHV Bedeutung, ob man 18 oder 88 Jahre alt ist, alleinstehend oder verheiratet, ob man Kinder hat oder nicht, ob man in Utah oder in Indien wohnt. Erstens, Frauen in der Kirche müssen fest und unerschütterlich für ihren Glauben eintreten. Sie sollen sich hervortun, wenn es darum geht, ihr Zeugnis vom Herrn Jesus Christus und von seinem Evangelium zu geben und danach zu leben. Dies tun wir, indem wir Bündnis mit ihm schließen und sie halten, würdig sind, einen Tempelschein dienen, uns mit seinen Lehren und den Schriften, den Worten des Propheten befassen, uns für den Heiligen Geist würdig machen, ihn erkennen und ihm folgen, sein Evangelium weitergeben und es verteidigen, allein und als Familie aufrichtig beten, den Familienabend durchführen, nach den Grundsätzen der Unabhängigkeit und von einer vorausschauenden Lebensweise leben. Dies sind wesentliche Dinge, die vor den Unwesentlichen erledigt werden müssen. Es sind einfache Handlungsweisen, die fast banal anmuten, wenn wir darüber sprechen. Es sind jedoch Merkmale eines Jüngers, die schon immer grundlegend waren. Das kann uns niemand abnehmen. Dies sind persönliche Handlungsweisen und Gewohnheiten, die ihn als fest und unerschütterlich in dem, was richtig ist, auszeichnen. Was für eine andere Welt und Kirche wäre dies, wenn sich jede Schwester in der Kirche dadurch auszeichnete, dass sie Bündnisse schließt, erneuert und hält. Wenn jede Schwester für einen Tempelschein würdig wäre und öfter im Tempel diente. Wenn sich jede Schwester mit den heiligen Schriften und den Lehren Christi befasste und so gut darin Bescheid wüsste, dass sie diese Lehren zu jeder Zeit und an jedem Ort lehren und verteidigen könnte. Stellen Sie sich unsere Stärke vor, wenn jede Schwester ohne Unterlass betet, wie der Herr es geboten hat. Wenn jede Familie täglich betet und einmal jede Woche Familienabend hätte, wären wir stärker. Wäre jede Schwester unabhängig genug, um großzügig von ihrem Wissen, ihren Talenten und Mitteln zu geben, und würde jede Schwester durch das, was sie sagt und anzieht, zeigen, dass sie ein Jünger ist, wären wir in dem, was richtig ist, unerschütterlich. Zweitens, die Frauen der Kirche müssen fest und unerschütterlich für die Familie eintreten. Sie können und sollten mit ihren Familien besser zurechtkommen als jeder andere. Als Jünger Christi können und sollten wir die Besten in der Welt sein, wenn es darum geht, Familien zu erhalten, zu umsorgen und zu schützen. Dies tun wir, indem wir die göttliche Rolle der Frau verstehen und verteidigen, die Segnung des Priestertums annehmen, eine ewige Familie schaffen, eine starke Ehe führen, Kinder zur Welt bringen und sie großziehen, unseren Angehörigen Liebe zeigen und sie umsorgen, uns der Aufgabe stellen, eine rechtschaffene Generation heranzuziehen, die Lehre von der Familie kennen, danach leben und dafür eintreten, entfernte Angehörige ausfindig machen und die heiligen Handlungen für sie vollziehen. Jede Frau in dieser Kirche hat als Nachfolgerin Christi die Pflicht, die Familie zu erhalten, zu umsorgen und zu schützen. Frauen haben schon vor der Grundlegung der Welt klare Aufgaben erhalten und davon, dass sie als bündnistreue Frauen der Kirche ihre Stimme zur Verteidigung der Lehre von der Familie erheben, hängt die Stärke der Familien in der ganzen Welt ab. In einer Welt, in der Frauen mit falschen Botschaften hinsichtlich ihrer Identität überschüttet werden, ist es wichtig, die göttliche Rolle der Frau zu kennen und dafür einzutreten. Beliebte Persönlichkeiten aus Radio und Fernsehen machen sich selbst zu Autoritäten und Wortführer der Frauen. Obwohl diese Botschaften in den Medien wahre Elemente erhalten mögen, predigen die meisten Selbstverwirklichung und Selbstbeherrlichung und leiten Frauen im Hinblick auf ihre wahre Identität in die Irre. Diese Stimmen bieten ein falsches Glück, durch das viele Frauen unglücklich sind. Der einzigste Ort, an dem wir Schwestern die Wahrheit über unsere Rolle als Frauen im Plan des Glücklichseins erfahren können, ist in der Kirche. Wir wissen, dass wir uns im großen vorherigen Streit auf die Seite unseres Erlösers Jesus Christus gestellt haben, um uns die Möglichkeit zu erhalten, zu einer ewigen Familie zu gehören. Wir wissen, dass wir Töchter Gottes sind und wir wissen, was wir zu tun haben. Frauen finden wahres Glück, wenn sie ihre Rolle im Erlösungsplan verstehen und sich daran erfreuen. Das, was Frauen am besten tun können und tun sollten, wird hier ohne Rechtfertigung gelehrt. Wir glauben an die Gründung ewiger Familien. Das heißt, wir glauben daran zu heiraten. Wir wissen, dass das Gebot, sich zu mehren, nach wie vor in Kraft ist. Das heißt, wir glauben daran, Kinder zu haben. Wir vertrauen darauf, dass wir mit der Hilfe des Herrn Kinder erfolgreich aufziehen und belehren können. Dies sind entscheidende Aufgaben im Plan des Glücklichseins. Und wenn Frauen diese Rolle von ganzem Herzen annehmen, sind sie glücklich. Jede Schwester in dieser Kirche hat das besondere Recht, die Wahrheit über die Familie zu kennen und zu verteidigen. Weil die Familie ewig ist, können wir es uns nicht leisten, sorglos oder selbstgefällig mit familiären Beziehungen umzugehen. Ein Großteil der Arbeit, in dieser Organisation in der Vergangenheit geleistet hat, konzentriert sich darauf, den Frauen in der Kirche zu helfen. Dabei wurden besondere Wert auf unsere Fertigkeiten in der Erziehung und Pflege gelegt, Fertigkeiten in der Haushaltsführung als Eltern und Ehepartner. Die Familie bedeutet Arbeit, aber sie ist unser Werk und wir fürchten die Arbeit nicht. Das ist, was wir am besten tun können. Niemand kommt mit seiner Familie besser zurecht als die Schwestern der FAV. Wir erhalten und umsorgen und schützen die Familie. Drittens, die Frauen in der Kirche müssen fest und unerschütterlich sein, wenn sie helfen. Wir sind die Frauenhilfsvereinigung und wir müssen die Besten sein, wenn es darum geht, Hilfe zu leisten. Dies war von Anfang an unser Zuständigkeitsgebiet. Der englische Name der FAV lautet Relief Society und Relief bedeutet etwas oder jemand aufrichten. Der Gedanke dahinter ist, jemanden Erleichterung zu bringen. Unser Dienst und die Hilfe, die wir anbieten, sind ein Zeichen dafür, dass wir Jünger des Herrn und Mitglieder seiner wahren Kirche sind. Dies ist ein Vorrecht, Teil dieser Organisation zu sein, deren Name beschreibt, was wir tun sollen, Hilfe leisten. Joseph Smith sagte, dass die Frauen dieser Kirche organisiert wurden, um den Armen, den Notleidenden, den Witwen und Waisen Linderung zu verschaffen und alle wohltätigen Absichten zu erfüllen. Sie sollten nicht nur den Armen Linderung verschaffen, sondern auch Menschen erretten. Diese wurden von Elder John A. Whitsonier umrissen, als Linderung von Armut, von Krankheit, von Zweifel und von Unwissenheit. Linderung von allem, was die Freude und den Fortschritt der Frau behindert. Trotz der Hilfsaktionen der Vergangenheit liegt die wichtigste Aufgabe noch vor uns. Die Erde muss darauf vorbereitet werden, Jesus Christus zu empfangen. Und wir müssen inmitten von Kriegen und zunehmendem Übel bei dieser Vorbereitung helfen. Noch nie in der Weltgeschichte hat es eine Zeit gegeben, in der umfassende Hilfsaktionen mehr benötigt wurden. Weil wir Jünger Jesu Christi sind und Bündnisse mit ihm eingegangen sind, sind wir bereit, durch diesen Bund verpflichtet, uns an diesen Hilfsaktionen zu beteiligen. Jede von ihnen ist einzigartig und kostbar. Eine jede von ihnen hat ihre eigenen Lasten und Schwierigkeiten, der sie verdanken, dass sie sich an den Herrn wenden können. Außerdem haben wir die Gelegenheit, dem Herrn behilflich zu sein, wenn es darum geht, anderen Linderung zu verschaffen. Das ist die großartigste, schnellste Lösung gegen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit und eine sichere Methode, den Heiligen Geist bei sich zu haben. Alles, was nötig ist, um Linderung zu bringen, ist, dass wir auf die Knie gehen und fragen, wer braucht meine Hilfe? Jede Schwester, verheiratet oder alleinstehend, jung oder alt, wird gebraucht. Das ist es, was wir besser machen sollen als irgendjemand sonst. Und nun noch einige Anregungen für Sie, die großartigen FAV-Leitungen. Sie haben eine spannende Aufgabe, wenn Sie die Arbeit der FAV ausführen. Es ist Ihre Pflicht, die Frauen in der Kirche darin zu unterstützen, dass sie sich hervortun, was den Glauben, die Familie und das Helfen angeht. Sie werden dazu beitragen, dass die Frauen der Kirche am Evangelium ein großes Interesse haben. Sie werden den Frauen helfen, sich Fertigkeiten in der Haushaltsführung als Eltern und Ehefrauen zu vervollkommen, sodass sie das Evangelium in ihren eigenen Familien in seiner Fülle leben können. Jede FAV-Leiterin hat das Recht und die Vollmacht, Führung zu erhalten, um ihren Auftrag zu erfüllen, dass den Menschen, denen sie dient, ab und mal geholfen werden. Sie werden die Hilfe des Heiligen Geistes erhalten, wenn sie sich auf das Notwendige konzentrieren und auf Unwichtiges verzichten. Jede Leiterin weiß, dass die Stürme dieser Welt die Familien schwer treffen. Suchterkrankheiten, Schulden, Untreue und Ungehorsam. Der Erlöser sah in unseren Tagen den Anfang einer kummervollen Zeit. weil viele sich täuschen lassen würden. Er sprach von Kriegen und Kriegsgerüchten, Erdbeben und Seuchen. Damit lässt sich die heutige Welt beschreiben, und es ist wichtig, dass die Frauen dieser Kirche sich der Aufgabe stellen, in allem bereit zu sein. Als Führerinnen der FHV können sie jeder Schwester, in jedem Zuhause, in jeder Gemeinde und jedem Zweig helfen, selbstständig zu werden. Sie sollte sich einen Vorrat an Geld, Lebensmittel und Fertigkeiten zulegen, der sie und ihre Familie schützen wird. Die Kirche hat ihnen großartige Hilfsmittel an die Hand gegeben, damit sie einen Anfang machen. Das gehört zu ihrer Arbeit. Sie haben das Vorrecht, sich in Einigkeit mit Priestertumsführern zu beraten und Schutz und Zuflucht gegen diese Stürme zu planen und Hilfsaktionen auf die besonderen Bedürfnisse der Mitglieder zuzuschneiden. Freundschaft und die gesellschaftlichen Beziehungen, die das Leben so viel angenehmer machen, werden ein Nebenprodukt unserer Bemühungen sein. Die Konzentration auf Hilfeleistung führt immer zu Geselligkeit, doch die Konzentration auf Geselligkeit führt nicht immer zu Hilfsleistungen. Wenn wir als FHV-Schwestern zusammenkommen, müssen wir unsere Zeit und die Geldmittel mit dem Ziel einsetzen, Schwestern dabei zu helfen, das zu tun, was sie am besten tun sollten. In unseren Versammlungen am Sonntag sollte der Eröffnungsteil kurz gehalten werden und den Geist einladen, bei uns zu sein. Wir brauchen jede Minute, um uns mit dem Evangelium zu befassen, damit wir die Besten sein können. Alle Konferenzen, Aktivitäten, Zusammenkünfte und Versammlungen der FHV müssen darauf abzielen, Schwestern zu helfen und das zu tun, was sie am besten tun sollen. Präsident Hinckleys Bitte ist, unsere Aufgabe ist größer, als wir glauben. Geben Sie Ihr Bestes. Mir kommt es aber darauf an, dass Sie Ihr alles Allerbestes geben. Wir könnten jedoch sehr viel mehr erreichen. Wir müssen auf die Knie gehen und den Herrn um Hilfe, Kraft und Weisung bitten. Danach müssen wir weiter aufstehen und vorwärts gehen. Meine lieben Schwestern, unser Prophet, den ich mit ganzem Herzen unterstütze, hat gesagt, dass es einen besseren Weg gibt als den Weg der Welt. Er hat die Frauen in der Kirche aufgerufen, gemeinsam für Rechtschaffenheit einzutreten. Er hat gesagt, dass unsere Kraft unermesslich sein wird, wenn wir einig sind und mit einer Stimme sprechen. Ich habe ihm gesagt, dass ich davon überzeugt bin, dass die Frauen dieser Kirche fest und unerschütterlich für den Glauben an Jesus Christus und sein wiederhergestelltes Evangelium eintreten werden, dass sie fest und unerschütterlich unsere Familien erhalten, umsorgen und beschützen werden, dass sie fest und unerschütterlich helfen werden. Möge der Herr uns segnen und auf uns herablächeln, wenn wir dieses so wichtige Werk der Frauen tun. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Gelegenheit, vor Ihnen zu stehen und über meine innersten Gefühle zu sprechen, stimmt mich sehr demütig. Ich bin eine ganz gewöhnliche Frau, nach weltlichen Maßstäben unbedeutend. Doch der Herr hat mich in seiner großen Barmherzigkeit schon immer mit einzigartigen Gelegenheiten und einer wertvollen Gabe gesegnet. Ich habe ein Zeugnis davon, dass dieses Evangelium wahr ist und dass Jesus Christus wirklich lebt und das Sühnopfer vollbracht hat. Von der Zeit an, als ich mit erst 14 Jahren das erste Mal den Missionaren zuhörte und das Buch Mormon las, habe ich gespürt, wie der Heilige Geist mich durch seinen Einfluss leitet. Mein Zeugnis brennt mir beständig im Herzen und mein Glaube ist unerschütterlich. Ich bin durch diese Gabe des Glaubens und des Zeugnisses reich gesegnet worden. Heute stehe ich inmitten der besten und hervorragendsten Frauen der Welt und verspüre in diesem Moment eine große Verantwortung auf meinen Schultern. Ich habe gebetet und die Heiligen Schriften studiert und darüber nachgedacht, um Inspiration zu erlangen und das zu sagen, was der Herr mich Ihnen heute sagen lassen möchte. Als FAV-Präsidentschaft haben wir die Geschichte der Frauenhilfsvereinigung studiert und über den Zweck dieser einzigartigen Organisation nachgedacht, die auf göttliche Weisung durch einen Propheten Gottes ins Leben gerufen wurde, um den Frauen der Kirche zu nützen und ihnen ein Segen zu sein. Ihre auf Inspiration beruhende Gründung war eine Antwort auf die stillen Herzenswünsche der Frauen jener Zeit. Sie wurde aus zwei Gründen ins Leben gerufen, um den Armen zu helfen und um Seelen zu retten. Schwester Beck erwähnte, dass die Frauen der Kirche eines wirklich gut können und tun sollten, Hilfe bieten. Betrachten Sie den Grundsatz, der in Johannes 21, Vers 15 bis 17 zum Ausdruck kommt. Der Herr fragte Petrus, liebst du mich? Petrus antwortete, du weißt, dass ich dich liebe. Und der Herr antwortete, weide meine Lämmer. Der Herr fragte ihn zum zweiten Mal, liebst du mich? Petrus antwortete wieder, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Der Herr sagte zu Petrus, weide meine Schafe. Der Herr fragte ein drittes Mal, liebst du mich? Petrus antwortete, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte zu ihm, weide meine Schafe. Als Jünger Christi erklären auch wir, dass wir ihn lieben. Was tun wir also, um seine Schafe zu weiden? Eine Möglichkeit, wie FAV-Schwestern seine Schafe weiden können, ist das Besuchslehren. Die Besuchslehrarbeit hat den Zweck, eine fürsorgliche Beziehung zu jeder Schwester zu schaffen und einander Unterstützung, Trost und Freundschaft zu bieten. Besuchslehrerinnen erfüllen den Auftrag des Herrn, die Schwestern zu lieben und bei der Sorge für sie zu helfen. Um dies zu erreichen, tut eine Besuchslehrerin Folgendes. Sie besucht regelmäßig jede ihr zugewiesene Schwester. Sie bringt in Erfahrung, was die Schwester und ihre Familie benötigen. Sie bietet sinnvolle Hilfe an. Sie unterweist jeden Monat durch eine geistige Botschaft. Der Herr hat die Frauen mit göttlichen Eigenschaften wie Liebe, Mitgefühl, Güte und Nächstenliebe gesegnet. Durch unsere monatlichen Besuche als Besuchslehrerinnen können wir jeder Schwester Gutes tun. Wenn wir ihr Liebe, Güte, Mitgefühl und Nächstenliebe entgegenbringen. Unabhängig von unserer persönlichen Situation haben wir alle die Möglichkeit, andere zu erbauen und geistig zu nähren. Ich habe in vielen Ländern Mittel- und Südamerikas gelebt, auch in der Karibik und in Spanien. Ich habe erlebt, wie das Besuchslehren gewissenhaft durchgeführt wurde, indem Schwestern einen kurzen oder langen Weg zu Fuß gingen oder mit dem Bus, der U-Bahn oder dem Zug fuhren. Meine Freundin Anna war eine junge Mutter in Costa Rica, die jeden Monat treu ihrer Besuchslehrarbeit nachging und dabei oft durch starken Regen zu gehen hatte. 30 Jahre später ist sie, mittlerweise eine Großmutter, noch immer eine treue Besuchslehrerin. Sie hat so vielen Gutes getan. Durch unsere regelmäßigen monatlichen Besuche bei unseren Schwestern können wir ein Band der Liebe, der Freundschaft und des Vertrauens aufbauen. Wenn wir auf die Eingebung des Geistes hören, wird unser Bewusstsein für die Bedürfnisse unserer Mitmenschen geschärft. Wenn wir diesen göttlichen Eingebungen Folge leisten, können wir denjenigen Gutes tun, die Hilfe benötigen. Aber wir müssen bereit sein, von unseren Mitteln und unserer Zeit zu geben. Der wahre Maßstab für unser Leben ist nicht, wie viel wir erhalten, sondern wie viel wir geben. Das Besuchslehren schafft Gelegenheit zu geben, indem wir einander physisch, geistig und seelisch beistehen. Als ich in der Dominikanischen Republik lebte, besuchte ich eine Schwester, die erst kurz zuvor aus dem Krankenhaus nach Hause gekommen war, nachdem sie ihr drittes Kind geboren hatte. Ich war überrascht, welch guten und ruhigen Eindruck sie machte. Ihre anderen beiden Kinder waren noch so klein. Nachdem wir uns bereits einige Minuten unterhalten hatten, sprach sie von dem Frieden, den sie verspürte, weil sich die Schwestern der Frauenhilfsvereinigung verpflichtet hatten, ihr eine Zeit lang jeden Tag zu helfen. Sie fühlte sich geliebt. Meine Besuchslehrerinnen waren immer die Ersten, die mich besuchten und mir jedes Mal Essen brachten, wenn ich in San José in Costa Rica mit einem meiner Neugeborenen nach Hause kam. Präsident Boyd K. Packer sagte, dass der Dienst in der Frauenhilfsvereinigung jede Schwester besser machen und sie heiligen würde. Er legte uns ans Herz, dem Dienst in der FAV vor allen anderen ähnlichen sozialen Einrichtungen den Vorrang zu geben. Das Besuchslehren ist auch ein sehr wirksames Mittel in unseren Bemühungen, Schwestern aktiv zu halten und zu reaktivieren. Eine junge, alleinstehende Schwester erzählte, als ich im Liahona die Botschaft der ersten Präsidentschaft las, wurde ich an meine Aufgabe als Besuchslehrerin erinnert. Meine Besuchslehrpartnerin war eine gute Freundin von mir, aber wir schienen nie einen gemeinsamen Termin finden zu können. An jenem Morgen entschloss ich mich, einfach unsere Schwestern anzurufen, einen Termin auszumachen und zu hoffen, dass er meiner Partnerin zusagen würde. Leider klappte es bei meiner Besuchslehrpartnerin nicht. Ich fragte eine meiner Mitbewohnerinnen, ob sie mich bei diesen Besuchen begleiten könnten, aber sie waren alle verhindert. Ich dachte daran, abzusagen, da ich wusste, dass es nicht ideal war, allein Besuchslehren zu gehen. Doch dann beschloss ich, dass es besser sei, allein zu gehen, als einen weiteren Monat verstreichen zu lassen, ohne unsere Schwestern besucht zu haben. Ich kam zu Alejandras Wohnung und näherte mich nervös der Tür. Ich wusste nicht, ob ich sie wiedererkennen würde. Am Telefon war sie sehr freundlich gewesen und so dachte ich, sie sei eine Schwester, die ich in der Kirche gesehen hätte. Alejandra begrüßte mich mit einer herzlichen Umarmung und einem breiten Lächeln. Ihr Gesicht war mir unbekannt. Im Gespräch erzählte Alejandra, dass sie den Wunsch hätte, wieder in die Kirche zu gehen, und sie sagte, dass sie in den vergangenen Monaten darauf gehofft hätte, dass jemand sie besuchte. Sie erklärte, dass dies für sie der erste Besuch einer Besuchslehrerin war. Wir sprachen über einige Evangeliumsgrundsätze und über die Gedanken, die die Besuchslehrbotschaft dieses Monats in uns weckte. Sie versprach, in dieser Woche in die Kirche zu gehen. Und das tat sie auch und brachte sogar ihren Freund mit. Seit damals sind Alejandra und ich gute Freundinnen geworden. Ich bin nicht mehr ihre Besuchslehrerin, aber wir besuchen uns viel öfter als nur einmal im Monat. Alejandra geht nun zur Kirche, besucht den Familienabend regelmäßig und nimmt am Institutsprogramm teil. Ich habe nun ein stärkeres Zeugnis vom Besuchslehren als jemals zuvor. Ich bin dankbar für die Führung des Heiligen Geistes und seine leise Eingebung, die mich zu solch einer lieben Freundin wie Alejandra geführt hat. Wir wurden beide durch dieses Erlebnis gestärkt und wir beide benötigten es für unseren geistigen Fortschritt. Wenn sich ein Hirt um seine Herde kümmert, können viele von denen, die sich entfernt haben, wieder zurückgeführt werden. Sie nehmen möglicherweise die Einladung an, in die Herde zurückzukehren. In Moroni 6, Vers 4 werden wir ermahnt, an die zu denken und die zu nähren, die in die Kirche Christi getauft worden sind. Die monatliche Evangeliumsbotschaft, über die wir bei diesen Besuchen sprechen, stärkt unseren Glauben und unser Zeugnis. Die Gebende und die Empfangende werden beide erbaut, wenn sie über Evangeliumsgrundsätze, die Heiligen Schriften und die Lehren unserer Propheten sprechen und einander an Erkenntnissen und persönlichen Erfahrungen teilhaben lassen. Ein weiterer Segen ist die enge Freundschaft und die Erbauung, die zwischen den zwei Schwestern, die diese Aufgabe gemeinschaftlich erfüllen, entsteht. Wenn wir gemeinsam dienen, lernen wir voneinander und lieben einander. Wir können und sollten fähig sein, sinnvolle Hilfe zu leisten. Das Evangelium gibt uns eine besondere Sichtweise. Wir haben göttliche Eingebungen, die uns auffordern, Gutes zu tun. Wir wollen uns verpflichten, beim Besuchslehren Gutes zu bewirken. Wir können einander zeitlich wie geistig nähren. Wir können und sollten auch Verständnis aufbringen und fähig sein, die Lehre zu vermitteln. Wir können geistigen Hunger stillen und die Schafe weiden. Schafe zu weiden kann bedeuten, neue Mitglieder der Kirche weniger aktive oder auch aktive Mitglieder zu stärken und zu nähren. Unser Dienst sollte selbstlos, still und bereitwillig geleistet werden, das Herz von der Liebe zu Gott und zu seinen Kindern erfüllt. Es muss uns ein echtes Anliegen sein, die Herde zu umsorgen und sie auch dazu einzuladen, zu Christus zu kommen. Es ist mein Gebet, dass wir uns noch mehr verpflichten, Liebe und Mitgefühl auszustrahlen, um einander Gutes zu tun, zu helfen und zu stärken, während wir willigen und frohen Herzens unserer Besuchslehrarbeit nachgehen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Several months ago, Schwester Beck bat mich, mir einige von meinen Erfahrungen mit Familien zu erzählen. Ich bin unverheiratet und habe keine eigenen Kinder. Ich nehme an, dass sie mich für kompetent hält, darüber zu sprechen, weil ich bei keinem meiner Kinder Fehler gemacht habe. Das können nicht viele Frauen von sich behaupten. Beruflich habe ich mit vielen Familien gearbeitet, Familien mit Schwierigkeiten und großen Herausforderungen. Ich habe Schreckliches gesehen, Kinder körperlich und auch seelisch schwer verletzt, verlassen und vergessen, weil ihre Eltern süchtig waren. Ich habe Jünglinge gesehen, die von Pflegeeltern betreut wurden und dann für sich selbst sorgen müssten. Ich bin dankbar, dass die meisten von uns weder Missbrauch noch Vernachlässigung von ihrer Familie erkennen. Und trotzdem erlebt jede Familie gewisse Herausforderungen, Krankheit, Tod, Ungehorsam, finanzielle Probleme und so weiter. Diese Schwierigkeiten geben Anlass zu einigen Fragen. Ich möchte kurz auf diese Fragen eingehen und über meine Erfahrungen sprechen, in der Hoffnung, dass es hilfreich ist. Was geschieht mit der Familie? Der Satan arbeitet um die Uhr, um die Familie anzugreifen. Er erklärt, dass die Ehe nicht wichtig sei, dass Kinder nicht Vater und Mutter brauchen und starke Familien bedeutungslos seien. Sittliche Werte seien altmodisch und töricht. Wenn Herausforderungen kommen, rät er uns, den Glauben abzulegen und den Wegen der Welt zu folgen. Er greift unseren Glauben an Gott an und bemüht sich, selbst die stärkste und liebevollste Familie zu entmutigen. Der Satan ist begeistert, wenn wir nachgeben. Was unterscheidet eine stabile von einer gestörten Familie? Die Mitglieder einer stabilen Familie wissen, wer sie sind und was sie erreichen wollen. Eine zerrüttete Familie weiß das nicht. Sie hat keinen Plan, keinen Anker, keine festen Werte oder Maßstäbe. Einige Eltern in gestörten Familien sind mit guten Werten aufgewachsen, sind dann auf den falschen Weg geraten und haben keine Urteilskraft mehr, richtige Entscheidungen zu treffen. In einer stabilen Familie lehren liebevolle Eltern ihre Kinder durch ihr Beispiel. Sie zeigen ihnen, wie man etwas tun muss, statt es nur zu sagen. Welche einfachen Möglichkeiten gibt es, der Familie zu helfen? Kinder sind kostbar, sie sind Geistkinder Gottes. Ich habe die Widerstandskraft der menschlichen Seele in Augenblicken aufleuchten sehen, als ich es am wenigsten erwartete. Liebe Schwestern, lieben und umhegen Sie Ihre Kinder. Sprechen Sie mit freundlichen Worten. Zeigen Sie ihnen durch Ihr Beispiel, wie man arbeitet. Bringen Sie ihnen bei, zu beten. Präsident James E. Faust hat gesagt, das gemeinsame Familiengebet schafft Zusammenhalt. Kleine Kinder können lernen, wie man betet, wenn sie Eltern oder Geschwister zu hören. Persönliches und Familiengebet sind unerlässlich, wenn man als Einzelne und als Familie glücklich sein will. lesen Sie Ihren Kindern aus den Heiligen Schriften vor. Betonen Sie, dass die Heiligen Schriften uns das ganze Leben lang leiten werden. Halten Sie mit ihnen den Familienabend. Zeigen Sie, dass ihnen die Zeit, die die Familie gemeinsam verbringt, sehr wichtig ist. Kinder akzeptieren im Allgemeinen bereitwillig ihre Eltern und deren Fehler. Sie vergeben und vergessen oft viel schneller als Erwachsene. Entschuldigen Sie sich, wenn Sie einen Fehler gegangen haben, und bitten Sie das Kind um Vergebung. Ändere Sie Ihr eigenes Verhalten. So kostbar Sie sind, können Kinder und Doktor zur Verzweiflung bringen. Man braucht ungeheuer viel Selbstbeherrschung, damit man nicht etwas tut oder sagt, was einem später leid tut. Manchmal müssen Eltern sich selbst eine Auszeit geben, um schwere Fehler zu vermeiden. Oft hilft es, das Zimmer zu verlassen, um die Selbstbeherrschung wiederzufinden. Wer kann der Familie Unterstützung zukommen lassen? Offensichtlich tragen die Eltern die Verantwortung dafür, ihre Kinder zu belehren und die Familie zu stärken. Es gibt aber noch viele andere, die helfen können. Ich habe wundervolle Eltern, aber sie haben mich nicht allein großgezogen. Als Präsident Hinckley die Proklamation über die Familien zum ersten Mal verlas, war ich dort. Ich spürte die Bedeutung der Botschaft an die Eltern und deren Verantwortung. Ich dachte, dass ich davon wenig betroffen war, denn weder war ich verheiratet, noch hatte ich Kinder. Dann aber dachte ich, natürlich betrifft es mich. Ich bin Mitglied einer Familie. Ich bin eine Tochter, Schwester, Tante, Cousine, Nichte und eine Enkelin. Ich trage Verantwortung. Selbst wenn ich allein wäre, so wäre ich immer noch ein Mitglied in Gottes Familie. Ich hätte die Pflicht, andere Familien zu stärken. Elder Robert D. Hales hat gesagt, als Eltern, Kinder, Verwandte, Führer, Lehrer und als einzelnes Mitglied haben wir die heilige Pflicht, die Familie zu stärken. Als Schwestern bekommen wir die Gelegenheit, in vielen Funktionen zu dienen. Beständig kommen wir mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt. Vielleicht brauchen sie gerade das, was wir zu bieten haben. Die älteren Schwestern können den jüngeren Müttern gute Ratschläge geben. Manchmal sagt oder tut eine Leiterin oder Lehrerin mit Nachdruck, was die Eltern schon gelernt haben. Am meisten wird die Familie durch die Lehren Christi gestärkt. Hilfe kommt, wenn wir seine Lehren befolgen und uns auf ihn verlassen. Wie oft wünschte ich mir, wenn ich mit Familien zusammenkam, dass sie den Erlöser kennen und ihre Kinder in den Lehren Christi unterweisen würden. Und sehe, er wird Versuchungen erleiden in körperlichen Pein, Hunger, Durst und Erschöpfung, selbst mehr als ein Mensch ertragen kann, ohne darin zu sterben. Christus hat alles erlitten, was wir uns nur vorstellen können. Er kennt unsere Gefühle, er versteht und er will uns helfen. Die Heiligen Schriften sind voller Beispiele dafür. Einige meiner Lieblingsstellen sind: Kommt alle zu mir, die ihr euch plagt und schwere Lasten zu tragen habt. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Seid treu und eifrig im Halten der Gebote Gottes, dann werde ich dich mit den Armen meiner Liebe umschließen. Präsident Hinckley hat gesagt, Sie dürfen Ihre Familie keinesfalls vernachlässigen. Sie ist Ihr kostbarster Besitz. Letztlich nehmen wir ja die Familie ins künftige Leben mit. Denken Sie an die große Liebe unseres Erretters. Er hat in Jesaja gesagt, Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Hab keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich helfe dir. Ja, ich mache dich stark. Ich selber werde dir helfen. Glauben Sie an den Retter. Er wird uns helfen. Er liebt uns. Er möchte, dass wir glücklich sind. Ich bezeuge, dass unser Herr und Erlöser lebt. Ich bezeuge, dass er uns helfen wird. Er hat mir viele Male geholfen und wird auch Ihnen helfen. Das weiß ich. Im Namen Jesu Christi. Amen.
For I am thy God. I will strengthen thee. Yea, I will help thee. Then in verse 13, he says again, I will help thee. And once more in verse 14, he says, I will help thee. Believe the Savior. He will help us. He loves us. He wants us to be happy. I testify that our Lord and Savior lives. I testify that He will help us. He has helped me many times, and He will help you. This I know. In the name of Jesus Christ, amen.
Wir bedanken uns herzlich bei allen, die an dieser allgemeinen FFV-Versammlung teilgenommen haben. Wir haben nun die Ehre, von Präsident Thomas S. Monson, dem ersten Ratgeber in der ersten Präsidentschaft, zu hören. Nach seinen Worten schließt der Chor diese Versammlung mit dem Lied »Der Herr ist mein Licht«. Das Schlussgebet spricht dann Claire Owen, eine Beraterin für Bienenkorbmädchen in der Gemeinde Edgemont 9 im Pfahl Edgemont Nord in Provo.
This evening our souls have reached toward heaven.
Heute Abend haben wir mit der Seele den Himmel berührt. Wir sind mit wunderbarer Musik und inspirierten Botschaften erfreut worden. Der Geist des Herrn ist hier. Schwester Julie Beck, Schwester Sylvia Allred, Schwester Barbara Thompson, dem Himmel sei Dank für ihre lieben Mütter und Väter, ihre Lehrer, ihre Jugendführer und alle, die erkannt haben, was in ihnen steckt. Ich möchte einen Gedanken etwas anders ausdrücken. Niemand kennt eines Mädchens Wert, erst die Zukunft zeigt ihn klar. Doch jede Frau, die heute wird geehrt, einst ein Mädchen war. Es ist mir eine große Ehre, bei Ihnen zu sein. Ich weiß, dass zusätzlich zu Ihnen allen, die hier im Konferenzzentrum versammelt sind, viele Tausende diese Versammlung per Satellitenübertragung mitverfolgen und zuhören. Wenn ich heute zu Ihnen spreche, ist mir bewusst, dass ich als Mann in der Minderheit bin und aufpassen muss, was ich sage. Dabei muss ich an den Mann denken, der in einen Buchladen kam und die Verkäuferin hilfesuchend fragte, haben Sie ein Buch mit dem Titel »Der Mann, Herr der Frauen«? Die Verkäuferin blickte ihm geradewegs in die Augen und antwortete sarkastisch, »Schauen Sie mal unter den Märchenbüchern nach.« Ich versichere Ihnen, dass ich Sie, die Frauen der Kirche, ehre und dass mir völlig klar ist, um William R. Wallace zu zitieren, dass die Hand, die die Wiege bewegt, auch die Hand ist, die die Welt regiert. 1901 hat Präsident Lorenzo Snow gesagt, die Mitglieder der FAV haben sich der Bedrängten angenommen. Sie haben die Waisen und Witwen liebevoll in die Arme genommen und sich vor jeder Befleckung durch die Welt bewahrt. Ich kann bezeugen, dass es keine reineren und gottesfürchtigeren Frauen in der Welt gibt als die, die in den Reihen der FAV stehen. Zitat Ende. Genau wie zur Zeit Präsident Snows sind hier und heute Besuche zu machen, Begrüßungen auszutauschen und hungrige Seelen zu speisen. Wenn ich über die FAV von heute nachsinne, stimmt mich die Gelegenheit, zu Ihnen zu sprechen, demütig, und ich wende mich an den himmlischen Vater und bitte ihn um Führung. Vor diesem Hintergrund fühle ich mich gedrängt, jedem Mitglied der FAV in aller Welt drei Ziele zu geben, die es zu erreichen gilt. Erstens, lernen Sie eifrig. Zweitens, beten Sie aufrichtig. Drittens, dienen Sie bereitwillig. Lassen Sie uns jedes dieser Ziele betrachten. Erstens, lernen Sie eifrig. Der Erretter der Welt hat uns geboten, sucht Worte der Weisheit aus den besten Büchern. Trachtet nach Wissen, ja, durch Studium und auch durch Glauben. Er fügte hinzu, ihr erforscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Das Schriftstudium stärkt unser Zeugnis und das unserer Familie. Unsere Kinder wachsen heute umgeben von Stimmen auf, die sie dazu drängen, das aufzugeben, was richtig ist, und stattdessen nach weltlichen Freuden zu streben. Wenn sie keine feste Grundlage im Evangelium Jesu Christi haben, kein Zeugnis von der Wahrheit und nicht die Entschlossenheit, rechtschaffen zu leben, sind sie empfänglich für derartige Einflüsse. Wir haben die Pflicht, sie zu stärken und zu schützen. In alarmierendem Ausmaß werden unsere Kinder heutzutage von den Medien erzogen, womit auch das Internet gemeint ist. In den Vereinigten Staaten sehen Kinder, Berichten zufolge, durchschnittlich etwa 4 Stunden am Tag fern, wobei ein Großteil des Programms nur so strotzt vor Gewalt, Alkohol und Drogenmissbrauch und sexuellen Inhalten. Zu diesen 4 Stunden kommen noch Videos und Videospiele hinzu. Und die Statistiken in anderen entwickelten Ländern sehen nicht viel anders aus. Die Botschaft, die im Fernsehen, in Filmen und anderen Medien wiedergegeben wird, steht oft in direktem Gegensatz zu dem, was unsere Kinder unserer Vorstellung nach in sich aufnehmen und schätzen sollen. Wir haben nicht nur die Pflicht, sie zu belehren, damit sie gesund im Geist und in der Lehre sind, sondern müssen ihnen auch helfen, gesund zu bleiben, mit welchen äußeren Kräften sie auch konfrontiert werden mögen. Das wird uns viel Zeit und Mühe abfordern. Und um anderen helfen zu können, brauchen wir selbst den geistigen und sittlichen Mut, dem Bösen zu widerstehen, von dem wir umgeben sind. Wir leben in der Zeit, von der im 2. Nephi im 9. Kapitel gesprochen wird. O, die Eitelkeit und die Schwächen und die Narrheit der Menschen. Sind sie gelehrt, so denken sie, sie seien weise und hören nicht auf den Rat Gottes. Denn sie schieben ihn beiseite und meinen, sie wüssten aus sich selbst. Deshalb ist ihre Weisheit Narrheit und sie nützt ihnen nicht. Und sie werden zugrunde gehen. Aber es ist gut, gelehrt zu sein, wenn man auf Gottes Ratschläge hört. Zitat Ende. Wir brauchen den Mut, an unseren Maßstäben festzuhalten, auch wenn die Welt uns verspottet. Präsident J. Reuben Clark Jr., der viele Jahre der ersten Präsidentschaft angehörte, hat gesagt, es kommt durchaus vor, dass Menschen, die angeblich Glauben haben, das Gefühl haben, sie würden den Spott ihrer ungläubigen Kollegen auf sich ziehen, wenn sie zu ihrem Glauben stehen. Weshalb sie dann nicht vorbehaltlos zu ihrem Glauben stehen, sondern ihn verwässern oder gar so tun, als wollten sie damit nichts mehr zu tun haben. Sie verhalten sich wie Heuchler. Mir kommen da die eindringlichen Verse in den Sinn, die im 2. Timotheus im Neuen Testament im 1. Kapitel Vers 7 und 8 stehen. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Schäme dich also nicht, dich zu unserem Herrn zu bekennen. Nicht nur das Studium geistiger Belange, auch weltliches Wissen ist unerlässlich. Die Zukunft ist oft ungewiss, deshalb müssen wir uns auf alle Eventualitäten vorbereiten. Die Statistik zeigt, dass vielleicht auch Sie einmal aufgrund von Krankheit oder Tod Ihres Mannes oder wegen wirtschaftlicher Notwendigkeit den Lebensunterhalt für Ihre Familie verdienen müssen. Einige von Ihnen haben bereits diese Aufgabe. Ich bitte Sie eindringlich, sich um eine Ausbildung zu bemühen, wenn Sie dies nicht bereits tun oder getan haben, damit Sie vorbereitet sind, für den Unterhalt zu sorgen, falls die Umstände es nötig machen. Ihre Talente werden sich vermehren, wenn Sie lernen und sich Wissen aneignen. Sie können Ihrer Familie besser beim Lernen helfen und Sie werden inneren Frieden haben, weil Sie wissen, dass Sie auf die Eventualitäten des Lebens, denen Sie gegenüberstehen könnten, vorbereitet sind. Ich wiederhole, lernen Sie eifrig. Das zweite Ziel, das ich erwähnen möchte, beten Sie aufrichtig. Der Herr hat uns angewiesen, bete immer, dann werde ich meinen Geist über dich ausgießen und groß wird deine Segnung sein. Möglicherweise war es noch nie nötiger zu beten und unsere Angehörigen im Beten zu unterweisen als heute. Das Gebet ist ein Schutz vor Versuchung. Durch ein aufrichtiges, von Herzen kommendes Gebet können wir die Segnungen und die Unterstützung bekommen, die wir brauchen, um auf dieser manchmal schwierigen und anstrengenden Reise, die wir das Erdenleben nennen, unseren Weg zu machen. Wir können unseren Kindern und Enkelkindern durch Wort und Tat zeigen, wie wichtig das Gebet ist. Ich möchte Ihnen erzählen, was ich aus einem Brief, den eine Mutter mir über das Beten geschrieben hat, darüber gelernt habe, wie man etwas durch sein Beispiel lehrt. Sie schrieb, lieber Präsident Monson, manchmal frage ich mich, ob ich im Leben meiner Kinder etwas ausrichte. als alleinstehende Mutter, die zwei Jobs nachgeht, um über die Runden zu kommen, finde ich zu Hause manchmal ein Durcheinander vor. Aber ich gebe die Hoffnung nie auf. Zitat Ende. In ihrem Brief beschreibt sie dann weiter, wie sie und ihre Kinder eine Generalkonferenz mitverfolgten, in der ich über das Gebet sprach. Ihr Sohn sagte zu ihr, Mutti, das hast du uns schon beigebracht. Sie fragte, was meinst du damit? Ihr Sohn antwortete, naja, du hast uns gesagt, dass wir beten sollen und hast uns gezeigt, wie. Aber neulich bin ich abends in dein Zimmer gekommen, um dich etwas zu fragen, und habe gesehen, wie du auf den Knien zum himmlischen Vater gebetet hast. Wenn er dir wichtig ist, dann ist er mir auch wichtig. Der Brief schloss mit den Worten, wahrscheinlich weiß man nie, was für einen Einfluss man hat, bis ein Kind sieht, dass man das, was man ihm zu vermitteln sucht, selbst tut. Zitat Ende. Vor einigen Jahren, unmittelbar bevor ich von Salt Lake City zur Jahreshauptversammlung der amerikanischen Pfadfinder in Atlanta in Georgia aufbrach, beschloss ich, genug Exemplare der New Era mitzunehmen, um diese hervorragende Zeitschrift dort an die Funktionäre zu verteilen. Als ich in meinem Hotel in Atlanta ankam, öffnete ich das Päckchen mit den Zeitschriften. Ich stellte fest, dass meine Sekretärin mir ohne ersichtlichen Grund zwei zusätzliche Exemplare der Juni-Ausgabe dazugelegt hatte, in der es hauptsächlich um die Tempelehe ging. Ich ließ die beiden Hefte im Hotelzimmer und verteilte wie geplant die anderen Exemplare. Am letzten Tag der Zusammenkunft hatte ich keine Lust, am geplanten Mittagessen teilzunehmen, sondern fühlte mich gedrängt, auf mein Zimmer zu gehen. Als ich hineinkam, klingelte das Telefon. Die Anruferin war ein Mitglied der Kirche, die gehört hatte, dass ich in Atlanta sei. Sie stellte sich vor und fragte, ob ich ihrer 10-jährigen Tochter einen Segen geben könne. Ich stimmte bereitwillig zu und sie sagte, dass sie, ihr Mann, ihre Tochter und ihr Sohn sofort zu mir ins Hotelzimmer kommen würden. Während ich wartete, betete ich um Hilfe. Der Applaus von der Jahreshauptversammlung, der noch in mir nachhallte, wich dem inneren Frieden, den das Beten bringt. Dann klopfte es an der Tür und ich durfte eine fabelhafte Familie kennenlernen. Die 10-jährige Tochter ging an Krücken. Ihr linkes Bein hatte wegen Krebs amputiert werden müssen. Ihr Gesicht jedoch strahlte. Ihr Vertrauen in Gott wankte nicht. Sie erhielt einen Segen. Die Mutter und der Sohn knieten neben dem Bett. Der Vater und ich legten der kleinen Tochter die Hände auf. Wir wurden vom Geist Gottes geführt. Seine Macht stimmte uns demütig. Ich spürte, wie mir Tränen über die Wangen liefen und auf meine Hände tropften, die auf dem Haupt dieses wunderbaren Kindes Gottes lagen. Ich sprach von ewig gültigen Verordnungen und der Erhöhung der Familie. Der Herr gab mir ein, diese Familie zu drängen, in den heiligen Tempel Gottes zu gehen. Am Ende des Segens erfuhr ich, dass ein solcher Tempelbesuch geplant war. Sie stellten Fragen über den Tempel. Ich hörte keine Stimme vom Himmel und sah auch keine Vision, und doch kamen mir deutlich die Worte in den Sinn, nimm die New Era zur Hand. Ich blickte zur Kommode und dort lagen die beiden zusätzlichen Exemplare der Tempelausgabe der New Era. Ich gab ein Exemplar der Tochter, das andere den Eltern. Wir sahen sie uns gemeinsam an. Die Familie verabschiedete sich und im Zimmer war es wieder still. Es fiel mir nicht schwer, ein Dankgebet zu sprechen. Und einmal mehr nahm ich mir fest vor, dem Gebet stets Raum zu geben. Liebe Schwestern, beten Sie nicht um Aufgaben, die Ihren Fähigkeiten entsprechen, sondern beten Sie um Fähigkeiten, die Ihren Aufgaben entsprechen. Dann wird nicht die Erfüllung Ihrer Aufgaben ein Wunder sein, Sie selbst werden das Wunder sein. beten Sie aufrichtig. Schließlich dienen Sie bereitwillig. Sie sind eine machtvolle Kraft des Guten, eine der stärksten in der ganzen Welt. Ihr Einfluss reicht weit über Sie selbst und Ihre Familie hinaus und berührt andere überall auf dem Erdenrund. Sie haben sich um Ihre Brüder und Schwestern auf der anderen Seite der Straße, in anderen Städten, anderen Ländern, anderen Kontinenten, auf der anderen Seite der Meere gekümmert. Sie verkörpern den Wahlspruch der FAV: Die Liebe hört niemals auf. Sie sind natürlich umgeben von Gelegenheiten, etwas für andere zu tun. Zweifellos bemerken Sie manchmal so viele Gelegenheiten, dass Sie sich vielleicht etwas überfordert fühlen. Wo sollen Sie anfangen? Wie sollen Sie das alles schaffen? Welcher der Bedürfnisse, die Sie sehen, sollen Sie sich annehmen? Wie und wo dienen? Manchmal sind nur kleine Liebestaten notwendig, um jemanden aufzubauen und ihm Gutes zu tun. Die Frage, wie es der Familie des Betreffenden geht. Ein paar aufmunternde Worte, ein aufrichtiges Kompliment, ein kleines schriftliches Dankeschön, ein kurzes Telefonat. Wenn wir aufmerksam und wachsam sind und nach den Eingebungen handeln, die wir bekommen, können wir viel Gutes bewirken. Manchmal ist natürlich mehr vonnöten. Ich habe vor kurzem erfahren, wie liebevoll einer Mutter zur Seite gestanden wurde, als deren Kinder sehr klein waren. Sie war damals oft mitten in der Nacht auf, um sich um die Bedürfnisse ihrer Kleinen zu kümmern, so wie Mütter es eben tun. Oft kam ihre Freundin, die gegenüber wohnte, dann am nächsten Tag zu ihr und sagte: Ich habe gesehen, dass heute Nacht das Licht bei dir an war und weiß, dass du mit den Kindern auf warst. Ich nehme sie für ein paar Stunden zu mir, damit du ein Nickerchen machen kannst. Die dankbare Mutter sagte dazu: Ich war so dankbar für ihr willkommenes Angebot, dass mir erst viele Male später aufging, dass sie, wenn sie mitten in der Nacht das Licht bei mir gesehen hatte, ebenfalls mit einem ihrer Kinder aufgewesen sein musste und genauso dringend ein Nickerchen brauchte wie ich. Sie hat mir eine wichtige Lektion beigebracht. Seitdem versuche ich ebenso aufmerksam zu sein wie Sie und nach Gelegenheiten, etwas für andere zu tun, Ausschau zu halten. Zitat Ende. Die vielen Liebestaten, die vom großen Heer der FAV-Besuchslehrerinnen erbracht werden, kann man gar nicht aufzählen. Vor einigen Jahren hörte ich von zwei Besuchslehrerinnen, die einer trauernden Witwe halfen, nämlich Angela, der Enkelin eines meiner Cousins. Angelas Mann und einer seiner Freunde waren mit einem Schneemobil unterwegs gewesen und von einer Lawine begraben worden und erstickt. Jeder von ihnen hinterließ eine schwangere Ehefrau. Bei Angela war es das erste Kind. Die andere Frau jedoch erwartete nicht nur ein Baby, sondern hatte bereits ein kleines Kind. Beim Trauergottesdienst für Angelas Mann berichtete der Bischof, dass er sofort zu Angela nach Hause gegangen sei, als er von dem tragischen Unfall gehört hatte. Er war gerade angekommen, als es an der Tür klingelte. Die Tür wurde geöffnet, und dort standen die beiden Besuchslehrerinnen von Angela. Der Bischof sagte, er habe die beiden beobachtet, wie sie Angela aufrichtig ihre Liebe und ihr Mitgefühl zum Ausdruck brachten. Die drei Frauen weinten zusammen, und es war offenkundig, dass sich diese beiden großartigen Besuchslehrerinnen aufrichtig um Angela sorgten. So wie es vermutlich nur Frauen können, erklärten sie behutsam, ohne darum gebeten worden zu sein, welche Hilfe sie genau leisten würden. Dass sie da sein würden, solange Angela sie brauchte, war offensichtlich. Der Bischof zeigte sich tief dankbar dafür, dass er sicher sein konnte, dass sie in den kommenden Tagen eine wahre Quelle des Trostes für Angela sein würden. Ein solches Handeln aus Liebe und Mitgefühl sieht man bei den wunderbaren Besuchslehrerinnen dieser Kirche wieder und immer wieder. Nicht immer in solch dramatischen Situationen, aber dennoch immer genauso aufrichtig. Ihnen, die Sie mit liebevoller Fürsorge und mitfühlender Anteilnahme die Hungrigen speisen, die Nackten kleiden und den Obdachlosen Obdach gewähren, gilt mein höchstes Lob. Dem, der auch den Spatz vom Himmel fallen sieht, entgeht solches Dienen nicht. Der Wunsch zu erheben, Hilfsbereitschaft und zuvorkommende Freigebigkeit entspringen einem Herzen, das mit Liebe erfüllt ist. Dienen Sie bereitwillig. Unser geliebter Prophet, Präsident Gordon B. Hinckley, hat über sie gesagt, Gott hat der Frau etwas Göttliches eingepflanzt, was in stiller Kraft, in Kultiviertheit, in Frieden, in Güte, in Tugend, in Wahrheit und in Liebe zum Ausdruck kommt. Zitat Ende. Meine lieben Schwestern, möge der himmlische Vater Sie alle, seien Sie verheiratet oder alleinstehend, segnen in Ihrem Zuhause, in Ihrer Familie, in Ihrem ganzen Leben, damit der Erretter der Welt Sie mit diesen herrlichen Worten in Empfang nehmen kann. Sehr gut, du bist eine tüchtige und treue Dienerin. Darum bete ich und ich segne Sie. Und auch die liebe Frau von James E. Faust, seine geliebte Ruth, die heute Abend hier ist. Und die Familie. Im Namen Jesu Christi. Amen.
dear Heavenly Father, we are so grateful.
Unser lieber himmlischer Vater, wir sind so dankbar für den Geist, den wir heute Abend verspürt haben. Wir sind dankbar für die Worte, die wir gehört haben von Schwester Beck und ihren Ratgeberin und von Präsident Monson. Wir sind dankbar für ihre Erfahrung und für die Worte des Rates, die sie uns erteilt haben. Wir bitten dich, dass du uns hilfst, die Arbeit zu tun in deiner Kirche. Hilf uns, die Arbeit zu tun in unserer Gemeinde, und wir bitten dich, dass wir immer zu dir beten und dir näher kommen mögen und nach deiner Führung in unserem Leben trachten mögen. Wir sind dankbar für diese Gelegenheiten und für die Segnung des Evangeliums in unserem Leben, und wir beten darum im Namen Jesu Christi. Amen.